Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
In dieser Folge geht es um ein echtes Umbruchjahr für Jeep in Deutschland. Gemeinsam mit Luigi Saia, Brand Director Jeep Germany, spreche ich über die strategische Neuausrichtung in 2025, die Rolle des neuen Kompass, die Elektroautoquote im deutschen Markt, regulatorische Herausforderungen in Europa und die Frage, wie sich eine traditionsreiche Offroad-Marke im elektrischen Zeitalter positioniert. Es geht um Marktanteile, Plattformstrategien, Produktionsflexibilität, Flottenkunden und darum, wo Jeep Ende 2026 stehen will. Ich bin Sebastian Hensler, Herausgeber von Elektroauto News und begleite seit vielen Jahren die Transformation der Automobilbranche hin zur E-Mobilität. Journalistisch, analytisch und immer mit dem Blick auf das große Ganze, ebenso wie auf die Details im Markt. Ein kurzer Hinweis vorab sei für diese Folge noch eingebracht. Die Tonqualität ist diesmal nicht ganz auf dem Niveau, dessen du gewohnt bist. Das geht ganz klar auf meine Kappe. Technisch ist mir hier ein kleines Missgeschick passiert. Inhaltlich fand ich das Gespräch aber so offen und relevant, dass ich es dir auf keinen Fall vorenthalten wollte. Von daher, lass uns direkt einsteigen.
Herr Saia, vielen Dank, dass wir uns heute die Zeit nehmen können, hier ein wenig über Jeep zu sprechen. Jeep in Deutschland.
Ja, wir auch.
Wollen da vielleicht mal den Blick zurück wagen auf das letzte Jahr. So alt ist es ja doch noch nicht, das Neue. Wenn wir auf Jeep blicken in 2025, sehen wir das eher als Beginn einer strukturellen Neuausrichtung hier in Deutschland in Richtung E-Mobilität? Oder wie würden wir das Jeep-Jahr 25 einordnen, beschreiben?
Ich würde es auch als eine Neuausrichtung sehen, ja, oder ein Umbruchsjahr, aber weniger jetzt nur mit Fokus auf Elektromobilität, sondern das war deswegen auch entscheidend, weil ja uns unser Volumenmodell der Jeep Compass zum einen ausgelaufen ist und dann eben neu eingeführt wurde. Das heißt, wir hatten auch ein großes Loch über die ganzen Sommermonate hin und deswegen war das für uns ein doch Übergangsjahr, wartend auf den neuen Compass, der sich dann um 2-3 Monate leider verzögert hat. Deswegen sind wir auch über das Ergebnis sehr, sehr froh, weil wir dann doch wieder das Vorjahresergebnis praktisch egalisieren konnten und mit starkem Fokus auf unser Händlernetz. Und das war deswegen wirklich sehr, sehr wichtig und bedeutend für uns auch mal. Das Händlernetz hat das Volumen um 16% gesteigert. Das heißt, wir konnten auf andere Kanäle verzichten und es trotzdem für unsere Händler erfolgreich gestalten das Jahr, obwohl wir eben diesen Übergang vom alten Kompass zum neuen Kompass hatten.
Und der Kompass ist ja dann wahrscheinlich auch Volumenträger für euch, wenn ihr den so betont.
Ja, absolut. Kompass ist ein unglaublich wichtiges Modell für uns. Ich meine, das ist das größte Segment in Deutschland, dieses CEC-SUV-Segment. Von daher unglaublich wichtig. Und wir haben halt auch in den letzten Jahren natürlich von der älteren Generation viele Einheiten verkauft auch. Und deswegen haben wir da wirklich sehnsüchtig drauf gewartet. Wir und vor allem natürlich unsere Händler auch. Ja.
Und jetzt haben Sie eben gesagt, dadurch, dass der Händlerabsatz dann doch sehr zufriedenstellend war, konnte man auf andere Kanäle verzichten. Was wären denn andere Kanäle, die man hätte nutzen können oder nutzen kann in Zukunft?
Naja gut, die klassischen, ne? Mehr Vermietergeschäfte natürlich zum Beispiel, auf die wir bewusst etwas verzichtet haben im letzten Jahr.
Wenn wir jetzt auf die Zulassung in 2025 blicken, waren es 2039 Neuzulassungen, hatte ich mir mal rausgesucht. Es gab davon ein recht großer Anteil, über 71% mit alternativen Antrieben. Allerdings da auch wieder, wenn wir auf rein E-Mobil, was ja für uns auch relevant ist, betrachten, sind wir bei 3,8%. Der Schnitt in Deutschland ist, glaube ich, um die 19,1% gewesen. Also man ist dann doch deutlich drunter. Hat das eher mit dem Angebot zu tun oder hat das mit der Zielgruppe-Produktthematik zu tun schlussendlich?
Nee, im Endeffekt, also zum einen war es der Fokus. Wie gerade gesagt, wir haben uns eher darauf konzentriert, wirklich diese Brücke zu schlagen zwischen dem alten Kompass, Runout und dann eben der Neueinführung. Das war der erste Grund. Und der zweite Grund war natürlich auch das Angebot. Also wir waren im letzten Jahr, gerade was Avenger PHEV angeht, nicht so aggressiv, wie es der Markt vielleicht erfordert hätte. Wir wollen natürlich Avenger PHEV auch verkaufen, aber wir haben uns natürlich gesagt, wir werden das nicht um jeden Preis tun im letzten Jahr. Das haben wir dann auch so durchgezogen, wobei wir dann das Angebot, vielleicht kommen wir später noch drauf, dann Richtung Herbst dann doch etwas verbessern konnten. Hatte aber auch andere Gründe und seitdem jetzt auch wieder aufwärts. Aber wie gesagt, der Fokus lag einfach nicht darauf.
Wenn wir jetzt dann auf die, ich sag mal, Entwicklung am Markt blicken, man merkt im Stellantis-Konzern, man merkt es aber auch bei anderen Herstellern, Marktbegleitern von euch, dass, ich sag, der Fokus rutscht jetzt erstmal auch vor allem durch die politisch getriebene Ausrichtung wieder eher ein Stück weg von dem reinen E-Fahrzeug hin zu Verbrenner-Diesel-Alternativen. Wie richtet ihr euren Kurs dafür aus?
Naja, wir sagen ganz deutlich, und ich glaube sogar, dass unser weltweiter CEO das auch gesagt hat, wir sind natürlich so weit, dass wir sagen, Der Kunde ist im Mittelpunkt, der Kunde muss entscheiden und unsere Plattformen bieten natürlich auch die ganze Range an Antrieben und daher werden wir uns danach ausrichten, was der Kunde in Zukunft will. Wir können eigentlich alles, der Kunde soll entscheiden.
Ja, ist auf der einen Seite leicht gemacht, sag ich mal. Das machen ja auch andere Marktbegleiter von euch. Schlussendlich wäre es wahrscheinlich aber auch mal an der Zeit, dass Hersteller sagen, wir gehen den klaren Pfad. Vor allem, weil ja auch schlussendlich Budgettöpfe für verschiedene Antriebe dann ja auch irgendwann begrenzt sind. Ich meine, ihr habt ja nur einen gewissen Geldbeutel, den man ausgeben kann und auf umso mehr Köpfen man es verteilt, umso schwieriger könnte es ja auch werden.
Ja, wobei, also ich kann jetzt nur für die Marke Jeep sprechen. Ja. Wir sind da, was unsere interne Verteilung der Budgets zum Beispiel angeht, sind wir da relativ flexibel und behandeln jetzt nicht irgendwie den einen Antrieb im Moment, sag ich mal, mit stärkeren Konditionen als den anderen. Ne? Wir sind gerade jetzt, wenn wir jetzt über den Kompass zum Beispiel sprechen, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, welche Version werden wir mehr verkaufen? Wird es der BEV sein? Wird es der MHEV sein? Wird es vielleicht der 4HEV sein? Aber das sind wir gerade jetzt am Anfang sehr, sehr offen. Auch was die Produktion angeht, sind wir sehr, sehr flexibel. Das heißt, wir sind gerade wirklich in der Phase, okay, was will der Kunde? Wohin geht unser Markt jetzt hier auf Deutschland gesehen? Und werden uns dementsprechend dann die Produktion noch anpassen lassen für Deutschland, wohlgemerkt.
Das heißt, wenn, ich sag mal, ihr habt jetzt vorausgeplant, der BEV wird eher Topseller, aber der Kunde entscheidet sich doch für BEV oder Verbrenner, dann könnt ihr dementsprechend
adaptieren. Ja, das sind wir in dieser Phase, wo wir jetzt gerade sind, können wir das noch wirklich adaptieren. Also ich sag mal, bis zum Sommer hin können wir da entscheiden, alles noch an den nächsten Penetrationen spielen und das ist überhaupt kein Problem.
Aber dann muss trotzdem irgendwann mal der Weg eingeschlagen werden, wo es dann wahrscheinlich eher hingeht. Weil ich meine, so ganz flexibel ist der Automobilprodukt.
Nee, aber ich habe mir jetzt mal so als Horizont gesetzt, dass wir haben im Januar haben wir die ersten Fahrzeuge hier im Markt gehabt, beim Handel. Ich gehe davon aus, dass wir bis Mai werden wir wissen ungefähr, in welche Richtung es geht hier auf dem deutschen Markt. Was wir bis Mai noch nicht da haben werden, das ist ein bisschen schade, das ist die Allrad-Variante, die BEV-Allrad-Variante, die für uns natürlich auch aus Imagegründen ganz, ganz, ganz wichtig ist. Klar. Natürlich auch ein super Performance-Fahrzeug. Das wissen wir noch nicht, aber wir können zumindest sehen, wo die Reise hingeht, was MHEV angeht, PHEV und BEV. Das werden wir so einigermaßen machen. Ja, man wird es nie auf die Einheit genau vorkasten können, aber da werden wir schon wissen, wo es hingeht und dementsprechend haben wir uns auch so für Mai, Juni haben wir uns dann vorgenommen, da nochmal eine exaktere Planung Richtung Italien zu schicken.
Wen spricht man dann an? Sprecht ihr dann eure bestehenden Jeep-Kunden an oder geht ihr auch mit den neuen Modellen, wenn wir jetzt gerade bei den elektrifizierten Varianten sind, auch in neue Zielgruppen dann schlussendlich mit rein?
Also wir haben gerade beim Kompass, um das jetzt Strategie nennen können, weiß ich nicht, wir haben jetzt die ersten 2 Monate, auch noch den März werden wir dazu nutzen, vor allem bestehende Kunden anzugehen, weil wir haben doch ein relativ großes Portfolio auch, viele PHEV-Fahrer. Und deswegen gehen wir erstmal die an. Wir haben auch die Händler so ein bisschen animiert, dass sie in die Richtung arbeiten. Wir werden aber dann in den nächsten Monaten umschwenken und auch wenn das Fahrzeug dann mehr auf der Straße ist, visibel ist auch für neue Kunden oder für potenzielle Kunden, dann werden wir eher Richtung Eroberung gehen.
Okay, und wie ist die Bedeutung jetzt? Ich habe ja verstanden, ihr haltet euch das mit den Antrieben ein Stück weit offen.
Ja.
Der Kunde entscheidet schlussendlich. Gibt es denn noch eine Zielmarke, wo man hin möchte? Wie gesagt, von 3,8% im letzten Jahr E-Anteil. Für dieses Jahr ist da ein Ziel gesetzt oder ist das alles im Flow?
Da haben wir schon so ein Ziel haben wir schon. Also wir würden schon gerne Jeep Deutschland wieder irgendwo zwischen 15% und 20% BEV-Quote kommen. Ja? Und wenn ich mir jetzt den Februar zum Beispiel anschaue, wir haben es wirklich letzte Woche erst mit unseren Händlern besprochen, dann ist der Auftragseingang, nur Auftragseingang, war 25% BEV. Also ein Mix aus Avenger vor allem, aber auch schon der neue Kompass.
Ja. Das hört sich schon mal sehr positiv an, aus der E-Mobilitätsbrille betrachtet.
Ja, muss ich sagen, es ist wirklich sehr positiv, hat uns auch gefreut. Und wohlgemerkt, die 4x4-Variante ist noch nicht bestellbar. Ja, daher hoffen wir uns dann nochmal einen kleinen Push.
Weil die natürlich noch mehr am Kern eurer Marke schlussendlich ist.
Das ist ganz wichtig für uns, ganz, ganz wichtig.
Jetzt habt ihr ja auch mit Blick auf Europa dann Grand Cherokee, gibt es den Wrangler, die stehen im Raum. Da zeichnen sich ja auch ein Stück weit Veränderungen ab oder sind auch schon ersichtlich. Können Sie das mal noch einordnen, auch im Hinblick auf Portfoliobereinigung oder Ausrichtung?
Naja, ich kann so viel sagen. Wrangler und Grand Cherokee sind nicht mehr bestellbar für den europäischen Markt. Gibt es nur noch, also in den Staaten und ich weiß vielleicht noch in anderen Regionen, das weiß ich gerade nicht. Wie können wir es einordnen? Wir scheitern da so ein bisschen an Regularien, die hier in der EU herrschen. Wir reden hier von CO2, wir reden von Homologationsrichtlinien, sodass man auch irgendwo dann die Wirtschaftlichkeit natürlich auch im Hinterkopf haben muss und wir dementsprechend diese Modelle erstmal nicht in Europa anbieten werden.
Okay. Und das ist dann, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, weniger aus eurer Strategie rausgetrieben als aus den Umständen am Markt, die dann eben vorherrschen.
Richtig. Und ich würde es sehr gern, vor allem den Jeep Wrangler, der die Ikone ist, eigentlich das Gesicht der Marke Jeep, würde ich sehr gern weiterführen in Deutschland. Wir hatten ja auch 3 Jahre lang eine PHEV-Variante, die auch sehr gut abgesetzt wurde hier. Aber dementsprechend ist auch, weil ich weiß jetzt nicht, die Hintergründe in den USA, ne, mit der Politik etc., nicht dahingehend weiterentwickelt würde, dass sie die Homologationsnormen hier in Europa erfüllen würde.
Und das heißt, wir hatten das Gesicht der Marke, haben Sie eben gerade gesagt, wird das neue Gesicht der Marke dann der Kompass, den wir jetzt hier auch schon das eine oder andere Mal erwähnt haben, oder wie geht man damit um?
Ja, also erstmal natürlich muss ich sagen, hoffen wir, dass wir in Sachen Wrangler und auch anderen Modellen noch was Positives auch hören werden. Aber, was Sie wahrscheinlich auch freuen wird, wir werden ja noch im Laufe dieses Jahres den Jeep Wagoneer S einführen in Europa, den es in den USA schon gibt. Der wird nur elektrisch sein, also da wird es auch keine anderen Antriebe geben. Und kurze Zeit später, gegen Ende des Jahres oder Beginn des neuen Jahres, dann den Jeep Recon. Der Jeep Recon ist ja, wir haben es mal gesagt, vielleicht der kleine Bruder, wobei so klein ist er gar nicht, als wir ihn dann live gesehen haben, des Wranglers. Und ich denke, da ist dann doch auch nochmal Potenzial da, um das Gesicht von Jeep nochmal ein bisschen zu schärfen. Und aber vor allem auch auf E-Mobilität zu setzen, weil die wird es beide erstmal nur als Elektrovarianten geben.
Wenn wir jetzt, ich sag mal, auf die Kundennachfrage blicken, da ist ja das eine, dass man das passende Fahrzeugangebot hat, aber am Ende des Tages entscheidet der Preis, an dem man gemessen wird, Leasingraten, Restwerklogik, die auch dann wieder bei den Entleihern sozusagen, wo sie ja vorhin gesagt haben, dann nehmen sie erstmal Abstand davon, eine Rolle spielen. Wie geht man damit um? Mit dem Umfeld, was ja dann doch auch immer wieder so auf und ab. Jetzt haben wir Anfang des Jahres den neuen Umweltbonus-Kaufprämie bekommen, die ja dann auch wieder für Bewegung gesorgt hat.
Also wie gehen wir damit um? Wir versuchen natürlich, das habe ich ja vorhin gesagt, wir präferieren jetzt nicht die eine Antriebsart oder die andere. Wir versuchen, das bestmöglichste Angebot natürlich für alle Motorisierungen zu schaffen. Aber natürlich gibt es auch Kosten im Hintergrund, die da einen so ein bisschen limitieren. Ne? Weil im Endeffekt wollen wir natürlich auch Geld verdienen mit den Produkten und nicht Geld mitbringen. Von daher setzen wir natürlich in den Fokus unserer Kommunikation auch meistens das Fahrzeug, wo wir das beste Angebot darstellen können. Und das ist jetzt im Moment zum Beispiel, wenn ich mir den Kompass anschaue, ist es natürlich der MHEV. Da können wir das attraktivste Angebot darstellen. Aber wenn wir zum Beispiel den Avenger sehen, da sind wir aktuell sehr gut dabei mit der BEV-Variante. Natürlich nochmal affiner auch für die Umweltprämie, die Sie gerade angesprochen haben. Das heißt, da fokussieren wir uns gerade durchaus eher wieder Richtung Elektro.
Also es wird dann auch wieder Modell für Modell betrachtet.
Ja, durchaus, ja. Auch die Umweltprämie, ich meine, muss man natürlich beachten, es für einen Kompass, der bei 45.000 im BEV-Bereich anfängt, ist das etwas anderes als beim Avenger, ne? Das ist schon mal
eine andere. Vollkommen klar. Und wenn wir die Umweltprämie als Beispiel jetzt genommen, die betrifft ja jetzt vor allem auch den privaten Haushalt, da auch in Richtung Familie dann, um da den vollen Bonus sozusagen auszuschöpfen. Wie stellt sich Jeep auf, wenn wir das sehen? Also Privat-Business-Bereich, also Dienstwagenfahrer, wen spricht ihr hauptsächlich an hier in Deutschland?
Also wir haben mittlerweile einen Anteil, der, ja, ich sag mal 60% privat ist und 40% gewerblich. Könnte sich natürlich jetzt wieder ein bisschen ändern. Wir kommen so aus der Historie, waren wir immer halb eigentlich, ne? Weil viele Kleingewerbetreibende auch oder Selbstständige eben, die oft auf Jeep gefahren sind. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich jetzt mit dem Jeep Compass wieder auch ein bisschen erhöhen wird, dass wir wieder Richtung 50-50 kommen werden, weil dieses Fahrzeug auch einfach größer ist. Und auch jetzt in verschiedenen Antrieben auf dem Markt ist. Hier sehen wir eine gute Chance für den Kompass. PHEV im gewerblichen Bereich, aber auch der BEV hat durchaus auch da gute Chancen.
Wenn wir jetzt drauf blicken, die Marke Jeep, also ich sag mal, es fällt ja dem einen oder anderen Marktbegleiter nicht so ganz einfach, von seinem alten Image ins neue zu shiften, gerade wenn wir diesen Antriebswandel dann betrachten, weil manche Markt bringt man einfach nicht mit einem BEV-Variante in Verbindung. Wie sind eure Kunden zu Beginn mit umgegangen?
Das ist ganz interessant, weil wenn wir jetzt rein über BEV sprechen, dann haben wir ja, sag ich mal, diese Ära gestartet bei Jeep mit dem Jeep Avenger. Und das war zum einen das erste elektrische Fahrzeug unserer Palette, aber es war auch zum ersten Mal, dass wir so einen kleinen Jeep auf den Markt gebracht haben. Es gab es nie zuvor, auch der Renegade war ja um einiges größer. Das heißt, wir waren wohl oder übel gezwungen, komplett neue Kunden zu finden. Also wir hatten von denen, wir haben am Anfang 5000 Einheiten im ersten Jahr verkauft von Avenger Bev, ne? Da war nur ein kleiner Teil dabei, der schon Jeep gefahren ist. Vielleicht war als erstes Auto, dann war der Avenger das zweite Auto, das gab es durchaus, aber die meisten Kunden waren alles Neukunden.
Was ja aber für euch als Markt wahrscheinlich auch spannend ist, weil, ich sag mal, man wächst ja auch in der Produktlogik über die Jahre hinweg eher in größere Fahrzeuge dann rein und hat dann damit auch wieder ein gutes Einstiegsinstrument geschaffen, oder?
Ja, absolut. Und da kommen wir wieder auf das Thema, Sie hatten es ja vorhin auch schon erwähnt, zum Thema Plattformen, ne? Also wahrscheinlich wären wir jetzt nicht im Stellantis-Konzern, das schwierig gewesen für uns, so einen kleinen Jeep, sage ich mal, auf den Markt zu bringen. Und das hat uns natürlich hier sehr, sehr stark geholfen, dass wir eben auch uns in den kleineren Bereich, sage ich mal, positionieren konnten.
Das haben Sie ein gutes Beispiel jetzt angesprochen. Stellantis-Plattform, die genutzt wird, ja auch für andere Marken hier im Konzern dann. Wo drückt Jeep die eigene Note auf? Also damit dann eine Unterscheidung immer noch vorhanden ist zu Marktbegleitern aus dem eigenen Haus.
Machen wir relativ kurz. Zum einen ist das Design. Wir haben mit dem Daniele Calonacci wirklich einen krassen Typen im Design in Turin, der den Avenger designt hat und jetzt auch den Compass designt hat. Und der Compass wird ja nicht nur in Europa verkauft werden, sondern der wird ja auch weltweit, erstmal nicht in den USA, aber in anderen Kontinenten verkauft werden. Und der Avenger geht jetzt auch nach Südamerika. Es kommt aus seiner Feder, also europäische Feder, Designzentrum hier in Turin. Und das ist wirklich was, also der krasseste Unterschied einfach ist, ne? Das ist das Erste. Und das Zweite ist trotzdem, auch wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Compass nehmen und mit den Schwestermarken vergleichen, Sie werden, selbst wenn es nicht die 4x4-Variante ist, werden Sie sehen, dass das Auto um einiges geländegängiger ist. Allein durch diesen Select-Terrain, dass Sie verschiedene Modi wählen können, durch die höheren Winkel etc. Also Sie werden da ganz klar merken, dass es trotzdem ein Jeep ist. Aber natürlich, unter der Motorhaube werden Sie viele Gemeinsamkeiten auch finden, das ist klar.
Klar, und dadurch kann man dann ja auch den Preis halten schlussendlich, indem man da nicht alles mit neuen Komponenten dann pro Fahrzeug wieder bestücken muss schlussendlich.
Geiles Beispiel auch noch, wenn wir mit dem Compass, über den Compass BEV 4x4 reden werden, der auf den Markt kommen wird, der wird zum einen zum Beispiel mit der Long-Range-Batterie serienmäßig ausgestattet sein und nicht mit der kleinen Batterie, wie es die anderen Marken zum Beispiel machen. Und der wird, glaube ich, ich gehe jetzt wirklich in Erinnerung, 40 oder 50 PS mehr haben als die Schwestermodelle. Mhm. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo wir zum Beispiel jetzt doch den anderen Weg gehen werden.
War da auch nochmal so ein Benefit dann für den
Kunden.
Ja, genau. Wenn wir jetzt auf den Markt klicken an sich, Melfi, wo der Compass eben produziert wird, ist ja rein theoretisch zumindest den Mitteilungen aus eurem Haus in der Lage, bis zu 100% elektrisch zu produzieren, wahrscheinlich mit dem Shift nach der Nachfrage dementsprechend. Gibt es limitierende Faktor außer die Kundennachfrage, die das Ganze jetzt noch einbremsen könnten? Stichwort Batterieversorgung, wo man ja auch am Markt mitbekommt, dass das doch immer so ein Thema ist dann. Oder seid ihr tatsächlich, wenn die Nachfrage jetzt heute bei 100% wäre, auch in der Lage, von heute auf übermorgen zumindest mal umzustellen?
Also ich glaube, ich bin jetzt nicht so tief in den Produktionsthemen drin, muss ich natürlich zugeben, aber also wir wären theoretisch in der Lage umzustellen. Natürlich gibt es auf dem Markt durchaus Engpässe, was die Versorgung von Batterien, vor allem die mit den Long Ranges angeht. Ja. Ne? Da ist man wahrscheinlich nicht ganz so flexibel, da geht es nicht nur uns als Hersteller so. Aber ich glaube, der treibende Punkt ist die Nachfrage. Ne? Da reden wir, Melfi produziert für Europa natürlich. Ja. Wir haben gesagt, wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt. Selbst wenn in Deutschland jeder Kunde nur noch elektrisch fahren will, so haben wir noch südeuropäische Länder wie Italien, Spanien, dann wird es noch ein bisschen länger dauern, wenn wir uns das heutige Bild anschauen. Und dementsprechend ist das wirklich eine sehr theoretische Frage. So weit wird es, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht kommen.
Und wenn wir jetzt auf die Märkte blicken, Sie haben es gesagt, Europa ist natürlich nur Deutschland Teil davon.
Ja.
Aber in der Relevanz für die Marke Jeep, welchen Anteil nimmt man da ein am Gesamtmarkt Europa?
Also
über alle Antriebe hinweg.
Fangen wir so an. Jeep ist praktisch, das Heimland in Europa ist Italien. Wir machen dort circa die Hälfte des europäischen Volumens. Mhm. Und danach kommt auch schon der deutsche Markt. Also wir sind der zweitstärkste und das über Jahre hinweg jetzt der zweitstärkste Markt, was das Volumen angeht, nach Italien.
Und spricht man in Italien eine andere Zielgruppe dann wiederum an, als in Deutschland beispielsweise der Fall ist? Ich sag mal, alleine durch die Verbundenheit der Italiener zu der Marke Heimatmarkt.
Jeep hat es wirklich in Italien geschafft, muss ich sagen, als wirklich italienischer Hersteller aufzutreten. Man muss auch so ein bisschen zurückblicken, vielleicht vor 10, 15 Jahren, als dann auch die Fusion langsam in Gang kam zwischen FCA, also zwischen, die Fusion, die Übernahme von Fiat und Chrysler. Dann hat damals die Marke Jeep eine Position eingenommen und hat viele Modelle ersetzen können beim Kunden und beim Handel, die Fiat damals ein bisschen hat liegen lassen. Mhm. Die Modellpalette von Fiat war damals nicht so stark. Dann kam aber Jeep als neues Produkt dazu. Und somit sind viele, viele Kunden auf diese Produkte dann umgeschwenkt. Und man hat dann gesehen, also der Renegade zum Beispiel, sieht man heute noch, also wirklich, es war das Brot- und Butterauto in Italien. Mhm. Ne? Also, aber vor allem eben mit den klassischen Verbrennermotoren. Das war damals das Brot- und Butterauto.
Klar, also vielen Dank für die Einordnung. Wenn wir jetzt zum Ende des Gesprächs dann, ich sag mal, jetzt sitzen wir im März hier, wo wir aufnehmen, Anfang März sogar. Was haben Sie sich für 2026 in Deutschland vorgenommen?
Für 2026 haben wir uns in Deutschland vorgenommen, dass wir zum einen den Marktanteil von 0,4 wieder auf 0,5 steigern. 0,5 ist so der Marktanteil, wo wir eigentlich mit Jeep historisch, sage ich mal, liegen. Wir waren vielleicht einmal bei 0,6 in 2022, als wir die vielen PHEVs verkauft haben. Waren dann bei 0,4, jetzt als die Modellpalette ein bisschen geschrumpft ist, aber so bei 0,5 ist da, wo wir eigentlich hinwollen. Das ist eine gesunde Zahl auch für uns und für den Handel. Und natürlich, weil wir jetzt natürlich über Elektro sprechen, wäre natürlich schön, wenn wir diese 15-25%, wenn wir da irgendwo den BEV-Anteil auch bis zum Jahresende dann halten können, wenn wir dann ausbauen können, wenn eben die Long Range kommt, wenn der 4x4 mit dem Compass kommt, das ist natürlich schon ein gutes Zeichen für unsere Marke.
Schön, dann vielen Dank fürs Gespräch.
Das war es also, mein Gespräch mit Luigi Saia, Brand Director Jeep Germany, aufgenommen Anfang März 2026 im Stellantis Headquarter in Rüsselsheim. Für mich hat sich gezeigt, Jeep befindet sich ganz kleiner Transformationsphase. Mit dem Compass als Volumenanker, neuen rein elektrischen Modellen wie Wagoneer S und Recon in der Pipeline und einem klar formulierten Ziel, die BEV-Quote deutlich zu steigern. Gleichzeitig bleibt die Marke flexibel und will sich stark an der realen Kundenfrage orientieren. Hört sich passend an. Wir sind gespannt, wie es Ende 2026 bei Jeep ausschaut. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und oder das Teilen der Episode in deinem Netzwerk. Weitere Analysen, Fahrberichte und Hintergründe findest du natürlich auch auf elektroauto-news.net. Mach's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.